NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung Wohin mit den Daten? Wie die Digitalisierung Medizin und Gesundheitswesen verändert. Daten werden in allen Lebensbereichen gesammelt. Auch im Gesundheitswesen ist es inzwischen üblich, möglichst viele Daten zu erheben, zu sammeln und zusammenzuführen. Der Gesundheitsminister möchte die Daten auf den Gesundheitskarten speichern, Krankenhäuser und Praxen sollen die Patientenakten digitalisieren und die Krankenkassen wollen uns belohnen, wenn wir Rechenschaft darüber ablegen, wie wir schlafen, was wir essen und wie oft wir uns bewegen. Schöne neue Welt? Werden wir dadurch alle gesünder? Daniela Remus ist diesen Fragen nachgegangen.
Die eine Frage ist, wem gebe ich meine Daten überhaupt und was wird damit gemacht? Also welches Vertrauen kann ich haben, dass es tatsächlich zum Wohl des Ganzen eingesetzt wird?
Simone Dietz, Professorin für Philosophie, Universität Düsseldorf.
Es ist wichtig, dass wir uns klar sind, dass mehr Daten nicht gleich bessere Daten sind.
Martina Müller-Schilling, Professorin für Innere Medizin, Universitätsklinikum Regensburg.
Und deswegen muss diese moralische Keule dauernd geschwungen werden, dass die Welt besser gemacht wird. Und damit hat man eigentlich auch schon verloren, wenn man sich dem entgegenstellt, weil man natürlich eigentlich nicht dagegen sein kann, dass die Welt besser wird.
Gerd Antes, Leiter des Cochrane-Zentrums Deutschland, Freiburg. Rohstoff des 21. Jahrhunderts nennt die Bundesregierung die Daten, die überall erhoben, gesammelt und verwertet werden. Und dieser Rohstoff ist begehrt, gerade auch im Gesundheitswesen. Ob Telemedizin, Big Data, personalisierte Medizin oder E-Health, die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist ein Thema mit vielen Aspekten, vielen Akteuren und noch mehr sich zum Teil widersprechenden Interessen. Eine Voraussetzung dafür, die elektronische Gesundheitskarte. Als die vor 15 Jahren eingeführt werden sollte, war die Entrüstung groß. Private Daten über den Gesundheitszustand eines Menschen sollten nicht digital verfügbar sein, so der Haupteinwand. Aber das öffentliche Bewusstsein hat sich seither deutlich verändert. Deshalb konnte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe im Herbst des vergangenen Jahres das E-Health-Gesetz verabschieden.
Der Nutzen für den Patienten solcher Anwendung ist enorm. Denken Sie nur an Notfalldaten. Wenn es nach einem Unfall schnell gehen muss, soll künftig schnell zurückgegriffen werden können auf notwendige Informationen, Vorerkrankungen, Allergien, soll schnell, gut informiert zum Wohle der Patientin und des Patienten gehandelt werden können.
Die elektronische Gesundheitskarte gilt als Einstieg in das Projekt Big Data in der Medizin. Schritt für Schritt sollen alle Informationen, die für den Gesundheitszustand wichtig sind, zusammengetragen und so vernetzt werden, dass unerwartete Verknüpfungen sichtbar werden und keine Daten mehr verloren gehen. Das kann in lebensbedrohlichen Situationen durchaus entscheidend sein, daran zweifelt keiner. Aber das ist nur die eine Seite der digitalen Vernetzung. Die andere Seite, Krankenkassendossiers, Bewegungsprotokolle, Gensequenzierungen, Gesundheits-Apps, OP-Berichte und vieles mehr machen jeden Einzelnen zum gläsernen Patienten. Wer hat dann welchen Zugriff auf die gebündelten Daten? Nach welchen Algorithmen wird was gesucht? Und wem nutzen diese Datenberge und wofür?
Die Regel Nummer eins ist, was ist tatsächlich von Vorteil für den Patienten, für sein Krankheitsgeschehen, für sein Überleben? Und für seine Lebensqualität. Das sind die drei Dinge. Und nicht, ob ich meine Gensequenzierung kenne. Und da ist eine andere Regel. Was nützt mir mehr Wissen, wenn ich keine Therapie habe?
Sagt Gerd Antes, einer der profiliertesten Kritiker des Big-Data-Ansatzes in der Medizin. Der Leiter des deutschen Cochrane-Forschungszentrums in Freiburg, das das Prinzip der evidenzbasierten Medizin stärken will, bemängelt vor allem, dass es für die Versprechen der Big-Data-Anhänger an Beweisen fehlt. Deren Behauptung, mit immer mehr Daten würden die Menschen zwangsläufig gesünder, fehle es an Evidenz. Und mit dieser kritischen Haltung ist er nicht allein.
Die digitale Revolution ist eine Möglichkeit, die wir aber nutzen sollten, um den besten Behandlungsplan für unsere Patienten zu entwerfen. Und die Medizin der Zukunft, die kann nie auf einen guten Arzt, der mit seinen Patienten spricht, auf einen guten Arzt mit Erfahrung verzichten. Diese ganzen Daten müssen adäquat behandelt werden, ja, übertragen, ausgewertet werden. Und der Mensch ist eben nicht die Summe seiner Daten.
Sagt Martina Müller-Schilling, Direktorin der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin in Regensburg. Wie viele andere Mediziner auch, wollen die Regensburger Ärzte herausfinden, wie sinnvoll der Einsatz von digitalen Hilfsmitteln für die Heilung und Versorgung von Patienten ist. Denn die Aufforderung von Politik, Unternehmensberatern und globalen Internetriesen, endlich mehr für die Umsetzung von Big Data zu tun, setzt die Mediziner unter Handlungsdruck. Deshalb testet beispielsweise die Uniklinik in Tübingen zurzeit in einem Pilotprojekt, welchen medizinischen Vorteil die Vernetzung von Forschungsdaten hat. Und die Regensburger Mediziner haben eine Gesundheits-App entwickelt, mit der Menschen chronische Darmentzündungen selber überwachen können. Was Martina Müller-Schilling möchte, ist,
dem Patienten das Leben mit dieser chronischen Erkrankung einfacher machen. Den Krankheitszustand engmaschig überwachen, frühzeitig auf einen erhöhten Entzündungswert reagieren und die Therapie entsprechend anpassen können.
Die teilnehmenden Patienten haben bisher das Gefühl, selbstbestimmter mit ihrer Krankheit umzugehen, weil sie zum Beispiel immer dann die Entzündungswerte kontrollieren können, wenn sie das möchten und nicht, wenn der nächste Untersuchungstermin angesetzt ist, sagt die Leiterin der Studie Martina Müller-Schilling. Aber um sicher zu sein, dass dieses Vorgehen den Patienten auch tatsächlich medizinisch einen Vorteil bringt, wird die Methode wissenschaftlich evaluiert.
Es geht nicht darum, eine möglichst große Anzahl von Daten über Menschen zu sammeln oder den Menschen zu vermessen. Es geht darum, diese Daten gezielt zur Prävention oder Therapie von Erkrankungen einzusetzen. Es ist noch ein weiter Weg. Wir beginnen dafür mit einer ganz klar definierten Patientengruppe und möchten hier beispielhaft sehen, bringt das den erhofften Zugewinn.
Die Regensburger Mediziner wollen sich damit aber auch ganz deutlich absetzen von all denen, die Gesundheits-Apps und sogenannte E-Health-Produkte auf den Markt bringen, ohne dass deren Nutzen erwiesen ist. Denn gerade die Gesundheits-Apps sind ein Motor für die Big-Data-Entwicklung. Über 100.000 dieser Apps sind bereits verfügbar und täglich kommen neue dazu. Qualitäts- und Sicherheitsstandards gibt es dafür keine. Und kaum eine App hält, was sie verspricht, hat eine Studie des Bundesgesundheitsministeriums gezeigt. Trotzdem sammeln immer mehr Menschen auf diese Weise Daten von sich. Und die können sie zum Beispiel bei der AOK und der Generali-Versicherung in Bonusleistungen umwandeln. Seit dem 1. Juli dieses Jahres läuft bei Generali ein neues Programm mit dem Namen Vitality.
Man kann das Programm Generali Vitality mit 3 Worten beschreiben. Einfach, gesünder, leben. Das Programm ist in doppelter Hinsicht einfach. Es ist ein einfaches Programm, was es unseren Kunden wiederum einfach macht, ein gesünderes Leben zu führen.
Erklärt Astrid Keuder von der Generali-Versicherung. Wenn Versicherte bereit sind, ihre Daten zu übermitteln, dann gibt es Rabatte bei der Berufsunfähigkeits- und der Lebensversicherung. Geplant ist, das Ganze auch auf die Krankenversicherung auszudehnen und schon bald Lebensmitteleinkäufe in die Berechnungen mit aufzunehmen. Angeblich gibt es bereits vielversprechende Verhandlungen mit interessierten Supermarktketten. Aber ist das eine gute Idee? Möchte ich sichtbar machen, dass ich auch gerne Schokolade, Eis und Chips kaufe? Welche Konsequenzen wird diese Form der Beobachtung haben? Bekomme ich dann vielleicht keine lebensrettende OP, weil ich nicht genug für meine Gesundheit getan habe? Von solchen Vorhaben hält der Mediziner Jürgen Schäfer nichts. Obwohl sich der Leiter des Instituts für seltene und unerkannte Krankheiten in Marburg eine stärkere digitale Vernetzung von Krankendaten für seine Arbeit wünscht.
Dieses Aufarbeiten, die Analyse, schon alleine das Erheben der Krankengeschichte ist halt sehr, sehr zeitintensiv. Und manchmal liegt der Teufel im Detail. Dann sind es Dinge wie ein Auslandsaufenthalt vor 5 Jahren oder irgendein ungewöhnliches Hobby, oder irgendeine Prothese oder ein Implantat oder ein Eingriff, der vor Jahren erfolgt ist, an den aber jetzt niemand mehr denkt, dass es ursächlich für die Erkrankung sein könnte.
Die Menschen, die zu Jürgen Schäfer kommen, sind verzweifelt. Manche leiden bereits seit Jahren an massiven Krankheitssymptomen und kein Arzt hat ihnen helfen können. Das Team der Marburger Uniklinik führt umfangreiche Gespräche mit den Betroffenen und deren Angehörigen, beratschlagt interdisziplinär über die Krankengeschichte und gleicht dann alle Auffälligkeiten und Symptome mit medizinischen Datenbanken ab, um dem Grund für die Erkrankung doch noch auf die Spur zu kommen.
Bei den sehr, sehr komplexen Patientenfällen, mit denen wir es zu tun haben, sind wir auf Gedeih und Verderb, auf modernste Labortechnik und letztendlich auch auf modernste Software angewiesen.
Eine Datenbanksuche war zum Beispiel auch hilfreich, um bei einem Patienten eine Kobaltvergiftung zu diagnostizieren. Der Mann kam nach einer mehrjährigen Leidensgeschichte an das Marburger Institut. Durch seine ominöse Krankheit war er fast taub geworden, konnte nur noch sehr schlecht sehen, litt unter Fieberschüben und seine Herzleistung war auf 20% abgesackt. Die Ursache? Jahre vorher hatte der Mann eine künstliche Hüfte eingesetzt bekommen. Zunächst eine aus Keramik, als die aber brach, eine aus Metall. Kleinste Brösel des zerbrochenen Keramikgelenks waren im Körper geblieben und hatten jahrelang Metall vom neuen, kobalthaltigen Hüftgelenk abgeschabt, was zu der Kobaltvergiftung geführt hatte. Um die Datenbankabfragen in Zukunft weiter zu optimieren, arbeitet das Institut seit einigen Monaten probeweise mit IBM zusammen. Denn der Software-Riese hat ein Programm entwickelt, mit dem die Medizindiagnostik revolutioniert werden soll.
Und dieses Watson-Projekt hätte halt den enormen Charme, diese ganzen Datenbanken unisono in einem Aufmarsch durchzuarbeiten. Also das wäre zum Beispiel ein kleiner Vorteil, den man da sehen könnte.
Das Computerprogramm Watson aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz hat das erste Mal vor 5 Jahren für Aufsehen gesorgt und das hatte nichts mit Medizin zu tun. Damals nahm Watson im Fernsehen der USA an der berühmten Quiz-Sendung Jeopardy teil. Watson trat gegen 2 menschliche Kandidaten an, die vorher bei dieser Show extrem gut abgeschnitten hatten und gewann. Seither arbeitet IBM mit Hochdruck daran, dieses Programm so zu verbessern, dass es schon bald kommerziell genutzt werden kann, zum Beispiel in der Medizin, zum Beispiel in Marburg.
Wir sind im Moment in der Erprobungsphase. Also das System ist noch nicht initialisiert bei uns. Wir überprüfen das jetzt auch wissenschaftlich, ob uns das denn was bringt, dieses Watson Health. Also ich habe große Hoffnung, muss ich sagen, aber als Wissenschaftler habe ich auch eine kritische Distanz dazu, weil natürlich muss erstmal bewiesen werden, dass das Ding besser funktioniert wie unsere eigenen Köpfe. Und da bin ich mir bei manchen Computern nicht ganz so sicher.
In den USA hat Watson mit seinen kognitiven Fähigkeiten angeblich schon manchen Menschen das Leben gerettet, so IBM. Diagnostik durch Dr. Watson, das sei deshalb die Zukunft der Medizin.
Am Ende des Tages ist es halt eine Entwicklung, die ergebnisoffen mitverfolgt werden muss. Wenn das System das hält, was wir uns davon erhoffen, dann wird es eine enorme Bereicherung sein. Das ist unbenommen, weil natürlich dieses Nutzen von Big Data, das Rausziehen von hochkomplexen Zusammenhängen, das ist genau das, was diese komplizierten Patienten brauchen. Also vom Ansatz her ist es eine ganz sinnvolle Nutzung von dieser Watson-Intelligenz, wenn man das so sagen möchte.
Jürgen Schäfer hält den Big-Data-Ansatz nur bei konkreten medizinischen Fragestellungen für sinnvoll. Er will nicht die Medizin in die Hände von Dr. Watson legen. Für ihn ist entscheidend, wie und zu welchem Zweck welche Daten miteinander verknüpft werden. Und wenn Menschen unter seltenen oder unerkannten Krankheiten leiden, wie es rund 5% der Deutschen tun, dann kann Dr. Watson unter Umständen ein hilfreicher Assistent sein. Die Softwareentwickler sehen das, wie zu erwarten, ganz anders. IBM schreibt zum Beispiel auf seiner Homepage:
Derzeit geht man davon aus, dass sich das medizinische Wissen alle 3 Jahre verdoppelt. Bis 2020 verkürzt sich dieser Zeitraum auf alle 73 Tage. Jede Person wird während ihres Lebens über 1100 Terabyte an klinischen, genomischen und vor allem Lifestyle-Daten aus zum Beispiel Fitness-Trackern, Implantaten oder anderen Sensoren erzeugen. In Kombination mit der Tatsache, dass die Weltbevölkerung wächst und immer älter wird, ist es nur verständlich, dass das Gesundheitswesen neue Strategien und Technologien braucht, um die Flut an Informationen effizient zu verarbeiten und nutzen zu können.
Und auch die Unternehmensberater sind Big Data-Anhänger. Sie rechnen vor. Rund 10 Milliarden Euro könnten allein im deutschen Gesundheitssystem eingespart werden, wenn die Digitalisierung im Sinne von Big Data vorangetrieben würde. Ob Apple, Google oder IBM, Big Data ist ein Riesenmarkt. Deshalb investieren die Konzerne Milliarden in die Vernetzung des Gesundheitswesens und treiben die Mediziner vor sich her. Drahtlose Übertragungssysteme, Patientenüberwachung, Gesundheits-Apps und elektronische Gesundheitsakten sind die Produkte der Zukunft. Der digitale Gesundheitsmarkt könnte, global betrachtet, bis 2020 auf mehr als 200 Milliarden Dollar wachsen, so die Prognosen, die Begehrlichkeiten wecken. Aber verkauft werden diese Produkte nicht mit Renditeversprechen und sagenhaften Umsatzsteigerungen, sondern mit etwas ganz anderem. Mit dem Versprechen nämlich, die Menschen durch Big Data gesünder zu machen und effektiver heilen zu können. Zum Beispiel durch die Vorhersage von Epidemien, berichtet Gerd Antes vom Cochrane-Zentrum in Freiburg.
Also ein Beispiel ist, hat Google frühzeitig gesagt, dass sie für zum Beispiel Grippeepidemien das alles viel besser können. Sie müssen ja nur ihre Klicks zählen. Und das hat auch ein Jahr lang funktioniert. Und da ist das Modell aber dann aber auch, ich würde sagen, vorhersagbar, im zweiten oder dritten Jahr zusammengebrochen, weil das plötzlich überhaupt nicht mehr zusammenpasste. Und daraus kann man dann schließen, dass es im ersten Jahr einfach auch Glück war.
Mehr Daten bringen mehr Erkenntnisse, so lautet die einfache Formel, die hinter Big Data steht. Ein Grundsatz, der in der Medizin nicht zutreffend ist. Daten allein können keine Auskunft geben über den Gesundheitszustand eines Menschen. Jeder Mensch trägt zum Beispiel genetische Mutationen in sich. Aber nur bei manchen schlagen sich diese als Krankheit oder als Beeinträchtigung nieder. Der Nachweis der Mutation sagt also nicht unbedingt etwas über die Gesundheit aus. Deshalb hält die Philosophieprofessorin Simone Dietz von der Universität Düsseldorf das gegenwärtige Lob der Daten, Zahlen und Fakten für einen Mythos.
Das ist natürlich auch verbunden mit der Fiktion, es gäbe sowas wie objektive Daten, die wertfrei für jeden beliebigen Zweck dann sinnvoll eingesetzt werden könnten. Und auch das ist meiner Meinung nach natürlich nicht der Fall, sondern das sind immer gedeutete Daten, die aus einem bestimmten Kontext genommen worden sind und die in einem neuen Kontext dann auch völlig falsch oder inadäquat sein können.
Empirie ist kein Garant für Gesundheit oder Wahrheit. Auch deshalb ist naheliegend, dass es bei dem Datensammeln für Big Data in der Medizin um etwas anderes geht als um die Gesundheit. Es geht vor allem um ein Riesengeschäft, das nicht die Mediziner vorantreiben, sondern das sich Google und Co. sichern wollen.
Und das kann man einfach von der Gesamtsituation auch nicht sinnvoll trennen. Also da wäre man einfach dumm und kurzsichtig, dass wir insgesamt in einer Welt leben, die total verdatet ist und wo allein die Tatsache, dass wir alle irgendwelche Smartphones mit uns rumtragen, uns schon verortbar macht, egal ob das an ist oder nicht und all diese Sachen.
Ein Blick in die sozialen Netzwerke genügt, um zu erkennen, dass private Daten ohne Bedenken öffentlich gemacht werden. Und dazu passt, dass sich immer mehr Menschen bereitwillig vermessen und auch diese Selbstbeobachtung nicht privat abläuft. Gesundheit wird als individuelle Aufgabe verstanden, als Garant für ein gelingendes Leben. Schon deshalb sind die Versprechen von Google, Apple und Co. für viele so verführerisch. Die Welt wird besser, wir bleiben schlanker, schöner und fitter und die Kranken werden ruckzuck gesund. Das alles ist machbar, wenn nur alle mitziehen und Big Data, trotz aller Bedenkenträger, endlich umgesetzt wird. Dann, so das Versprechen, ist die schöne, neue, gesunde Welt zum Greifen nahe.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Wohin mit den Daten? Wie die Digitalisierung Medizin und Gesundheitswesen verändert. Eine Sendung von Daniela Remus, Redaktion Susanne Gommert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.